Esther, Kapitel 5. Wir haben gestern Abend zum Schluss noch gesehen, die beiden ersten Bitten Esther. Sie wird noch weitere Bitten. In Kapitel 7 kommt ihre dritte Bitte. In Kapitel 8 ihre vierte Bitte, die sie vorbringt. Gestern Abend hatten wir also ihre ersten beiden Bitten und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie Gott, der alles in seiner Vorsehung lenkt, uns teilhaben lässt, mitwirken, mitarbeiten lässt an seinem Wirken in der Vorsehung durch Gebet. Ich will einen Vers dazu lesen. Ich habe heute Morgen Offenbarung 8 gelesen und das hat mich so berührt, das hier zu sehen. Im Buch der Offenbarung wird uns gezeigt, wie Gott von seinem Thron her alles lenkt. Auch das Buch der Offenbarung zeigt uns, dass Gott in seiner Vorsehung Nationen lenkt. Er lenkt den Drachen, er lenkt den falschen Propheten, er lenkt die Dämonen, er lenkt die 10 Könige des Tieres, er lenkt alle Geschehnisse, auch all dieses Finsterste und Böseste. Und wir sehen, dass seine Regierung, dass sie mit den Gebeten der Heiligen verknüpft ist. Und das ist mir, ich sage es noch einmal, ganz einfach unbegreiflich. Und es ist so. Offenbarung Kapitel 8, da steht das im Vers 3, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Der goldene Altar, von dem die Gebete der Heiligen aufsteigen, natürlich angenehm gemacht durch den Mittler und Priester und Sachwalter Christus, aber es sind die Gebete der Heiligen, die steigen auf zum Thron. Dieser Altar ist vor dem Thron, um uns das sinnfällig vor Augen zu stellen. Und so sind nachher die in diesem Kapitel beschriebenen Gerichte, und da sind womöglich auch Gerichte der Vorsehung, Erschütterungen in der Gesellschaft, Kriege, Katastrophen, sind Antworten auf Gebete der Heiligen, der Gläubigen. Und dann muss ich an eine andere Sache denken. Wir schlagen einmal auf 1. Könige 17. Doch 1. Könige 17. Vers 1. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tisbiter von den Beisassen Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und hier kündigt Elia ein göttliches Gericht der Vorsehung an, nämlich Dürre. 3,5 Jahre lang hat es nicht geregnet. Dürre und in der Folge Hunger, Hungersnot. Und dieses Gericht der Vorsehung bereitet das Volk auf den Tag vor, der Tag, an dem der Regen kommt. Aber vorher muss etwas geschehen, bevor der Regen fallen kann. Das ganze Volk muss vor Gott in die Buße gebracht werden. Und das Volk fällt nieder und bekennt, Jahwe ist Gott. Bei diesem, wie wir es manchmal nennen, dem Gottesurteil auf dem Karmel. Es war ein Gericht der Vorsehung, das das Volk dahin brachte. Nun bekommen wir hierzu eine Information im Neuen Testament, die uns zeigt, dass Elia betete, dass es nicht regnen möchte. Und er betete wieder und dann gab der Himmel Regen. Also wiederum jemand, der mit Gottes Wirken in der Vorsehung durch seine Gebete mitarbeitet. In Jakobus 5 steht das. Jakobus 5, in den Versen 17 und 18, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wiederum betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Es war also Gottes Absicht, das Volk zur Buße zu bringen und durch Buße dann Frucht, Leben. Und er lenkte auch die Umstände der Vorsehung so, dass das Volk dahin gebracht wurde, dass es Buße tat. Und es geschah durch die Gebete eines Heiligen. Und das lässt uns einfach ahnen, was uns Gott hier anvertraut hat. Ein Gebet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bittet und ihr werdet empfangen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus 4. Bittet in meinem Namen auf, und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei, sagt der Herr, Johannes 16, Vers 24. Und das haben wir jetzt hier auch gesehen im Buch Esther. Die Buße, die Demütigung des Volkes, der Juden, Mordokais, Esthers vor Gott, ihre Gebete zu Gott. Und er wendet jetzt seinem Volk Gunst, Gnade, die Gunst des Königs zu. Und mit einem Mal beginnen alle Umstände, sich zu wenden und für die Juden zu wirken. Esthers zweite Bitte, wir haben gesehen, das war wiederum eine ganz unschuldige Bitte. Komm doch morgen noch einmal zum Essen. Und jetzt lesen wir weiter. Dieses Kapitel habe ich in diese 3 Abschnitte unterteilt. Esthers erste Bitte, Esthers zweite Bitte und dann drittens Hamans größter Wunsch. Die Verse 9 bis 14. Und Haman ging an selbigem Tage hinaus, fröhlich und guten Mutes. Als aber Haman den Mordekai im Tor des Königs sah, dass er weder aufstand, noch sich vor ihm rührte, da ward Haman voll Grimmes über Mordekai. Aber Haman bezwang sich. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresch kommen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums, von der Menge seiner Söhne und alles, wie der König ihn groß gemacht und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Und Haman sprach, auch hat die Königin Esther niemanden mit dem König zum Mahl kommen lassen, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch auf morgen bin ich mit dem König von ihr geladen. Aber dies alles gilt mir nichts, solange ich Mordekai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm, man richte einen Baum her, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage dem König, dass man Mordekai daran hänge. Dann gehe mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort dünkte Haman gut, und er ließ den Baum herrichten. Also wir sehen hier, wie Haman durch diese Ehrung, die ihm zuteil wurde, nur ihr zusammen mit dem König zum Mahl Esthers gerufen, kommt er heim, sein Kopf ist in den Wolken. Ein kleines Lüftchen genügt und eine Blase steigt. Warum steigt eine Luftblase oder ein Ballon? Weil sie hohl ist. Keine Substanz. Ein kleines Lüftchen genügt und er steigt. Ha, bin ich groß. Ja, ich habe diesen schönen Vergleich geborgt. Von einem gewissen Joseph Hall, niemand von uns kennt ihn, ist auch lange her, seit er lebte vor ungefähr 300 Jahren, und er sagte das so schön, every little wind raised up a bubble. Jedes Lüftchen lässt eine Blase steigen. In diesem Abschnitt wird der ganze erbärmliche Charakter Hamanns offenbar. Und wir bekommen hier eine Antwort darauf, warum lässt Gott die Bösen so Erfolg haben und erfolgreich werden und gibt ihnen Gedeihen und macht sie reich und gibt ihnen Rang und Macht und Ehre. Und hier bekommen wir eine Antwort, eine der Antworten auf diese Frage. Gott lässt zuweilen bei Menschen das Böse in besonders greifbarer Form ausreifen, damit offenbar werde, dass Gottes Gerichte gerecht sind. Dass Gott gerecht ist, wenn er richtet. Dass die Bosheit des Menschen kund wird. Und dass es nicht Willkür Gottes ist. Oder dass Gott nicht einfach seine überlegene Macht ausspielt, wenn er richtet, sondern gerecht richtet. Verdientermaßen fällt das Gericht auf den Menschen. Und so lässt er es ausreifen, offenbar werden. Und hier wird wirklich der ganze erbärmliche, niedere Charakter Hamanns offenbar. Eben wie er aufgeblasen ist. Und wem verdankt er das alles? Er schreibt sich alles das so. Wie bin ich groß? Dabei hat er alles empfangen. Dann sehen wir zweitens, er kann es nicht ertragen, dass Mordecai im Tor des Königs sitzt. Solange dies alles gilt mir nicht, solange ich Mordecai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Er kann es nicht ertragen, dass andere auch geehrt sind. Erst recht nicht ein Jude. Die Wohlfahrt anderer und besonders eines Gerechten ist ihm unerträglich. Dann sehen wir, er kann es nicht verwinden, dass da einer sein sollte, der ihn nicht ehrt. Das erfüllt ihn mit Grimm, mit Rachsucht. Der muss weg. Er kann seinen Grimm zwar bezwingen, aber das Interessante ist, was es sind. Was sind die Dinge, die ihm die Kraft geben, dass seinen Zorn zu bezwingen? Erstens, der Gedanke, dass er größer ist als dieses arme Jüdlein da. Ich bin ja so viel größer als der. Ach, was soll mich das stechen? Ich werde schon noch meinen Tag haben. Und eben zweitens, dass er den Tag seiner Genugtuung kommen sieht, den Tag seiner Rache. Das sind die einzigen Dinge, die ihm die Kraft geben, diese Galle runterzuschlucken. Wir sehen auch, dass diesem Haman all die Dinge, die er besitzt, gelten ihm nicht, solange er nicht alles hat, was er will. Er sagt, das alles gilt mir nicht, solange alles ich das nicht auch noch habe. Den muss ich zuerst erniedrigt haben. An ihm muss ich meine Rache gesehen haben. Also ihr kann sich an dem, was er hat, nicht freuen, all sein Besitz gilt ihm nichts, solange er nicht alles hat, was er will. Ja, das ist wirklich ein erbärmliches Dasein, das der Gottlose fristet, der Hasser der Heiligen. Er kann sich an seinem gegenwärtigen Glück nicht freuen. Er hat ja Grund genug, sich zu freuen und dankbar zu sein für alles, was er empfangen hat. Er hatte mehr als andere. Größere Wohlfahrt als andere. Hätte allen Grund, dankbar zu sein. Gott dafür zu danken. Wie freundlich ist Gott? Wie gut geht es mir? Aber alle Freude, sein Glück wird ihm durch den bloßen Anblick Mordecais vergällt. Aber wie gesagt, diese Galle kann er runterschlucken, aber nur weil er weiß, ich werde ihn ja noch vernichten. Und nicht nur ihn, sondern sein ganzes Volk. Und hier sehen wir, dass Haman eben diesen höchsten Wunsch hat. Das ist sein oberster Wunsch, das Leben seiner Feinde. Sein Recht oder seine Rache zu bekommen gegenüber seinen Feinden. Und das erinnert mich an Salomo, an den jungen Salomo. Er begehrte ganz anderes als das, was die Menschen gewöhnlich begehren. In 1. Könige 3 erscheint Gott dem Salomo und fragt ihn, bitte, was ich dir geben soll. Salomo bittet um Weisheit. Und dann antwortet ihm Gott und sagt ihm Folgendes. 1. Könige 3, Vers 11. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten, hast dir nicht Reichtum erbeten und nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Einsicht erbeten, um das Recht zu verstehen, so habe ich dir nach deinem Wort getan. Er nennt hier die drei Dinge, die die Menschen sonst als erstes wünschen. Diese drei Dinge, die stehen bei den Menschen zu oberst auf ihrer Wunschliste. Wenn ich nur mal könnte, wenn ich die Macht hätte, entweder Reichtum oder Gesundheit oder Recht gegenüber meinen Feinden. Das sind bis zum heutigen Tag die Dinge, die das Herz des Menschen erfüllen. Diese Dinge will er. Und genauso Haman. Er hat zwar schon Reichtum, aber all das gilt ihm nichts. Er will das Leben seiner Feinde. Das ist eben der Mensch. Und wir fragen uns wirklich, warum gedeihen die Bösen in dieser Welt? Wir fragen uns, das haben vor uns schon ganz andere gefragt. Das hat ein Asaf gefragt, auch ein David hat sich gefragt, wie kann es sein, dass jemand, der jetzt Gott ungehorsam ist und Gott trotzt, dass er immer noch auf dem Thron sitzt, Macht hat, schalten und walten kann nach Belieben. Und ich werde verfolgt und gejagt. In Psalm 73 fragt es Asaf, warum geht es den Gottlosen so gut? Und in Psalm 37 sehen wir, wie David solche Fragen gehabt haben muss und dann Antworten bekam und die Antwort hat er in diesem Psalm festgehalten. Erzürne dich nicht über die Übeltäter, beneide nicht die, welche Unrecht tun. Oder in Kapitel 37, Vers 35, ich habe einen Gesetzlosen gesehen, der gewaltig war und sich ausbreitete wie ein nicht verpflanzter grüner Baum. Der stand und wuchs und wurde größer und mächtiger und lange wie ein Baum. Man dachte, der bleibt immer. Ein Gesetzloser, ein Gottloser. Ja, wir fragen uns, warum gedeihen die Bösen in dieser Welt? Und ich habe mir hier vier Antworten aufgeschrieben. Erstens, die Bösen müssen groß werden, um das Wohl des Volkes Gottes zu fördern. Um das Wohl der Erwählten Gottes zu fördern. Saul wurde groß und er hatte Macht und Gott beließ ihm die Macht und er musste in all seinem Hass auf David, wo er David vertilgen wollte, das Wohl Davids sicherstellen. Denn David musste durch diese Jahre der Verfolgung und der Bedrohung gehen, damit er später als König Recht und Gerechtigkeit tun könne. Und hier bei Haman wird es ganz besonders eindrücklich demonstriert. Haman muss groß werden. Wir werden das nachher in Kapitel 6 sehen. Denn der König Ahas versinnt darauf, einen dem Haman nicht bekannten Mann zu ehren. Und dann fragt ihr Haman, wie sollen wir ihn ehren? Und Haman sagt, ja, nimm einen der geehrtesten deiner Fürsten und lass diesen geehrtesten der Fürsten, den Mann, den du ehren willst, durch die Straßen führen und er soll ausrufen vor allem Volk, so tut der König an einem Mann, den er ehren will. Und dann sagt der Hasswa dem Haman, gut, nimm den Juden Mordokai und tue an ihm so, wie du gesagt hast. Ja, es muss ein Großer, es muss ein Fürst, muss diesen Mann ehren, der geehrt werden soll. Haman muss ein Fürst werden, um das zu tun. So lässt also Gott die Bösen bestehen und er lässt sie oft sogar groß werden, um das Wohl und am Ende die Ehre Gottes und der Seinigen zu erhöhen. Dann zweitens, die Bösen müssen groß werden, um in Gottes Hand ein Erziehungswerkzeug für seine Heiligen zu sein. Als Pharao mächtig wurde, da drückte er mit seiner Macht das Volk Gottes. Wer machte denn den Pharao mächtig? Gott macht ihn mächtig. Aber wir haben schon gesehen, wie die Macht des Pharao, mit der er das Volk Gottes drückte, zu ihrer Errettung führen musste. Und so gilt, was ich vorhin von David sagte, ganz allgemein. Wir müssen durch Niedrigkeit und durch Bedrängnis und durch Drangsal zum Thron. Es ist einfach so. Das ist der von Gott für uns markierte Weg. Wir müssen durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14, 22. Johannes sagt auf der Insel Patmos, er sei Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, an der Drangsal und am Königtum Jesu. Offenbarung 1, Vers 9. Drangsal und Königtum. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn wir Leiden mitgelitten haben, werden wir auch mit verherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Wir haben zahlreiche Beispiele dafür. Wir haben auch an Josef gedacht in diesen Tagen. Josef sollte der Zweite in Ägypten werden. Das war seine Bestimmung. Darum musste Gott ihn diesen Weg führen. Zuerst in die Grube, dann ins Gefängnis, immer tiefer. Und Walter Adank erinnert sich, vor Jahren ein gewisser Theo Lehmann hielt eine Evangelisation im sächsischen Plauen und dort sprach er über Josef und sagte, die Hochschulen Gottes sind Tiefschulen. Das ist wirklich so. Durch Erniedrigung. Und Gott verwendet die Bösen, die groß werden, um die Seinigen klein zu machen, zu erniedrigen. Ja, wir wissen es, es ist so, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Aber weil wir das nicht von uns aus tun, uns selbst erniedrigen, lenkt Gott die Umstände so, dass wir merken, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, jetzt muss ich mich einfach unter Gottes mächtiger Hand demütigen. Und so lernen wir uns, doch uns selbst erniedrigen. Aber Gott hilft nach, sonst tun wir es nicht. Dann drittens, die Bösen müssen groß werden, um durch ihren Fall Gott zu verherrlichen. Das sehen wir in 2. Mose 14, Vers 4. Ich will das Herz des Pharao verhärten, dass er ihnen nachjage, und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie taten also. Und so auch in Kapitel 15, Vers 1, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Als er diesen Mächtigsten in der Welt stürzte, wurde seine Macht und seine Weisheit und seine Gnade, seine Rettermacht offenbar. Und viertens, die Bösen müssen groß werden und gedeihen, damit sie in ihrer ganzen Bosheit offenbar werden. Ihre Bosheit muss ausreifen. Gott lässt sie ausreifen. Er lässt sie gewähren. Und wenn Gott sie gewähren lässt, ja, dann entwickeln sie sich genau in die Richtung, die sie begehren. Denn immer böser, immer hochfahrender. Niemand muss sie dazu anstoßen. Sie tun es von selbst. Schlagen wir Römer 3, Vers 4 auf. Hier zitiert Paulus einen Psalm, den Psalm 51, und er sagt: Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Wenn Gott dir zur Rede gestellt wird, ja, hier steht, wenn du gerichtet wirst. Menschen, die wollen Gott ja auch richten. Gottes Handeln im Gericht lässt jede Anklage gegen Gott verstummen. Und zwar geschieht das dadurch, dass Gott das Böse offenbar werden lässt, so dass jeder sehen muss. Es ist nicht so, dass Gott, weil Gott willkürlich ist, oder weil Gott ein Tyrann ist, oder weil Gott einfach die größere Macht hat, dass er richtet, sondern er richtet, weil der Mensch böse ist. Wir wählen das Böse und verursachen selbst das Gericht. Und so wird Gottes Gerechtigkeit offenbar und es wird erkannt, der Mensch ist der Böse. Gott sei gerecht, jeder Mensch aber ein Lügner. Und zuweilen lässt Gott das Böse einfach ausreifen, um damit die Menschen zu lehren. Wie er es eben bei einem Pharao tat und wie er es hier bei einem Haman tat. Dann sehen wir in diesem Abschnitt ferner, im Vers 14, dass die Bosheit selten geduldig ist, im Gegensatz zum Glauben. Wer glaubt, muss nicht ängstlich eilen. Und so kann Haman den Tag nicht abwarten, an dem er seine Feinde baumeln sieht. Und warum soll sich Haman nicht sogleich Erleichterung in diesem Widerstreit seiner Leidenschaften verschaffen? Eine gewisse Erleichterung. Er ist so frustriert über diesen Mordokai, der nicht aufsteht, aber er weiß, ich werde noch meinen Tag haben, aber es dauert ja noch Monate. Wir sind erst am Anfang des Jahres. Das dauert noch bis Ende Jahr. Ja, warum soll er sich nicht Erleichterung schaffen in diesem Widerstreit seiner Leidenschaften und jetzt wenigstens diesen einen baumeln sehen? Ja, der König würde ihm doch gewiss den Wunsch nicht abschlagen. Das scheint ja auch ganz logisch. Wenn der König es mir gewährt hat, das ganze Volk auszurotten Ende des Jahres, dann wird er mir doch sicher den Wunsch nicht abschlagen. Wäre ja absurd, wenn ich jetzt komme, ein Menneke. Ja, und die Logik spricht für Haman. Und es hätte doch normalerweise so kommen können. Und so sitzt Haman da mit seinen Freunden und die grinsen schon. Ja, jetzt haben wir ihn. Und die richten den Baum auf. Und er steht da und schaut genüsslich zu. 50 Ellen lang, so hoch. Da wird er hängen. Alle werden ihn sehen. Diesen Mordokai. Ihm wird das Lachen noch in der Kehle stecken bleiben. So denkt sich Haman.
Er sieht seinen Triumph. Und den Juden wird das Lachen im Hals stecken bleiben. Das hat dieses Jahrhundert auch einmal gesagt. Am Schluss war es dann doch anders. Und so geht er ganz zufrieden ins Bett. Ich denke, dass er schlecht geschlafen hätte, wenn ihm das nicht noch eingefallen wäre, mit Hilfe seiner Frau und seiner Freunde. Und so geht er ganz vergnügt ins Bett, legt sich hin und schläft ganz zufrieden und träumt süß. Während er schläft, schläft aber ein anderer nicht. Gerade in dieser Nacht nicht. Nämlich der König Ahasver, und noch einer schläft nicht. Ja, der Hüter Israels, er schläft nicht. Und es ist wirklich der Hüter Israels, der in dieser Nacht wacht und dafür sorgt, dass dieser Anschlag Hamans auf Mordecai auf seinen eigenen Kopf zurückfällt. Und wie Gott das zustande bringt, ja, das sind eben die Wunder seiner Vorsehung. Und das sind Wunder, die sind gleich groß wie die Wunder der Schöpfung. Die Wunder der Schöpfung sehen wir jeden Tag. Und ihr Augen hat das zu sehen, sieht darin die Herrlichkeit, Weisheit, Macht dieses Gottes, der das erschaffen hat. Und Gott will uns auch Augen dafür geben, die Wunder seiner Führungen, die Wunder der Vorsehung, zu sehen, wie er Dinge führt, fügt, lenkt, auf ganz erstaunliche Weise. Und davon handelt das Kapitel 6. Ich habe dieses Kapitel in drei Teile unterteilt. Kapitel 6, erstens, eine schlaflose Nacht mit großen Folgen. Kapitel 6, Vers 1 und 2, eine schlaflose Nacht mit großen Folgen. Zweitens, Ahasvers Wunsch kreuzt Hamans Wunsch. Und das ist ja wirklich, das ist geradezu dramatisch. Wie zwei Personen da sind, beide haben einen Gedanken, einen Wunsch, eine Idee, und die beiden, die kreuzen sich in so unglaublicher Weise und so präziser Weise, dass am Ende genau das geschieht, was geschehen muss. Dass Haman hängt und Mordecai geehrt wird. Ja, wer hätte es erstens sich so etwas ausdenken können und zweitens so etwas wirken können. Dann drittens, ja, Kapitel 6, Verse 3 bis 11. Ahasvers Wunsch kreuzt Hamans Wunsch. Kapitel 6, Verse 3 bis 11. Und dann drittens, Hamans Abstieg beginnt. 6, 12 bis 14. Also lesen wir die beiden ersten Verse. In jener Nacht floh den König der Schlaf, und er befahl, das Gedächtnisbuch der Chroniken zu bringen, und sie wurden vor dem König gelesen. Da fand sich geschrieben, dass Mordecai über Bigthana und Teresh, die beiden Kämmerer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Das wird erst in dieser Nacht offenbar. Das durfte vorher nicht dem König ins Gedächtnis gerufen werden. Denn es sollte nicht allein Mordecai geehrt werden, sondern es sollte auch Haman gleichzeitig erniedrigt werden. Und darum sorgte Gott einfach dafür, dass damals die Tat, die Wohltat des Mordecai am König vergessen wurde. Und er holte es in dieser Nacht hervor. In dieser Nacht von allen Nächten muss dieser König schlaflos sein. Nun, wir haben nicht Macht über den Schlaf. Und wir vergessen das, weil der Schlaf sich immer so schön regelmäßig einstellt, mehr oder weniger. Aber darum vergessen wir das. Wir legen uns hin und denken, ich leg mich schlafen. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass ich meine, wir können das einfach. Und dann schenkt uns schenkt uns auch Zeiten der Schlafstörungen. Und da merken wir, wir können uns den Schlaf nicht geben. Man kann den Schlaf sich nicht ansaugen, man kann ihn nicht herbeizaubern, man kann ihn nicht beschwören, nicht bannen, durch nichts. Und dieser König, der über 127 Provinzen und über gleich viele Fürsten und über ein riesiges Heer gebot, konnte nicht über eine Stunde Schlaf gebieten. Ja, Gott gab ihm einfach den Schlaf nicht. Das wissen die Heiligen, sie reden öfters davon in den Psalmen, dass Gott ihnen die Augen offen hielt. Oder David sagt an einer Stelle, wo er verfolgt wird, wo sein Leben an einem Faden hängt, wo sein eigener Sohn danach trachtet, ihn zu ermorden, kann er sich hinlegen und schlafen, denn der Herr gibt ihm den Schlaf. Steht in Psalm 3. Psalm 3, Vers 5. In der Überschrift steht ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Tja, das ist die Lage, in der dieser Psalm entstand. Man kann ja nicht aufgewühlter sein in seinem Innern, als wenn so etwas passiert ist. Und da sagt er im Vers 3, ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte. Wie war das möglich, dass ich mich niederlegen und schlafen und wieder erwachen könnte? Denn der Herr stützt mich. Ja, Psalm 3, Vers 5 oder Vers 6 nach anderer Verszählung. Der Herr gibt den Schlaf. Und er entzieht auch den Schlaf, wenn es sein muss. Und so hat der dem Ahasver den Schlaf entzogen. In dieser Nacht, genau in dieser Nacht. Und womit vertreibt sich der König die langen Nachtstunden? Nicht mit Spielen, nicht mit Musik, wie sie das sonst gewöhnlich tun, Daniel 6, Vers 19. Darauf ging der König in seinen Palast und er übernachtete fasten und ließ keine Kebsweiber zu sich hereinführen und sein Schlaf floh vor ihm. Nein, er will sich die langen Nachtstunden verkürzen mit dem Studium der Archive. Das Archiv studieren. Vielleicht dachte er, das so langweilig, würde ich sicher darüber einschlafen. Er kann sein. Ich weiß noch gut, ich war einmal in Indien im Zug unterwegs, also oft im Zug unterwegs, da hatte ich ein Gespräch mit einem Sikh. Die wohnen ja dort im Norden Indiens, angrenzend an Pakistan. Und wir redeten über Glauben und über Religion. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe auch die Bibel gelesen. Very interesting book. Ein sehr interessantes Buch. Und den Koran habe er auch zu lesen versucht. But I always fell asleep. Ich bin immer eingeschlafen. Ich bin immer eingeschlafen dabei. So langweilig. Also vielleicht dachte der König, das ist so langweilig. Da will ich sicher einschlafen. Nun, das Archiv der Perserkönige, das war ja nicht klein. Das war ja nicht wie vielleicht so ein Tagebuch, eines, das wir vielleicht haben, oder zwei. Sondern das war ja eine Halle, ganze Hallen mit Buchrollen oder mit Tontafeln. Wahrscheinlich Buchrollen auf Papyrus oder Pergament. Und von all diesen vielen Archiven, eine unübersehbare Menge, holt der Archivar diese bestimmte Rolle und keine andere. Und macht sie dort auf, diese Rolle, an dieser Stelle. Und liest dort. Und dann fragt der König, hat man diesen Mordecai, diesen Juden dafür geehrt? Was hat man ihm für eine Ehre angetan? Und inzwischen ist hell. Und inzwischen steht Haman im Tor. Nun, wir sehen, wie dieser König in dieser und in keiner anderen Nacht daran erinnert wird, jemanden zu ehren, dem er sehr viel verdankte. Aber wir sehen, dass der König nicht einmal weiß, ob der Mann, der ihm das Leben gerettet hatte, geehrt worden war. Er weiß es nicht einmal. Das sagt ja auch etwas aus über diesen König. Das war ihm ja ziemlich wurscht. Und jetzt denkt er, eigentlich gehört sich, man sollte ihn ehren. Und so sind eben die Mächtigen dieser Welt, die kümmern sich um die Großen, aber um die Kleinen, ja, das ist ja nicht so wichtig. Die Römer, die es ja wirklich verstanden, Macht zu erlangen über andere und Macht auszuüben über andere und Macht zu verwalten. Und dieses Reich jahrhundertelang zusammenhielten. Sie wussten und sagten, Magna die curant, parva non curant. Die Götter kümmern sich um Großes, nicht um Kleines. So sind die Großen dieser Welt, genauso. Die Götter sind natürlich immer ein Abbild der Menschen selbst. Und weil die Römer so waren, waren natürlich die Götter auch so. Die Götter kümmern sich nur um Großes, nicht um Kleines. Aber wie anders ist Gott. Gott gibt den Gerechten ihren Lohn zu seiner Zeit. Und auch wenn es scheint, die Gerechten würden nicht belohnt und die Gottlosen würden triumphieren, wissen wir, Gott vergisst nicht. Wir haben gesehen schon in Malachi 3, ein Gedächtnisbuch, ein Merkbuch im Himmel. Nun also sinnt der König darauf, ja, also wir sollten diesen Mann, diesen Mordecai, irgendwie ehren. Und jetzt wird dieser Wunsch, den Ahasver hat, der prallt zusammen mit dem Wunsch über den gleichen Mann. Die beiden Leute denken über den gleichen Mann nach. Und jetzt erscheint Haman. Lesen wir diese Verse. Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordecai dafür erwiesen worden? Ja, eben keine. Und die Diener des Königs, die ihm bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sprach der König, weh ist im Hof. Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möge Mordecai an den Baum hängen, welche er für ihn bereitet hatte. Das ist der Gedanke, den Haman im Herzen trägt. Haman will ihn auch erhöhen. Aber anders. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Manne zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König gefallen haben, Ehre zu erweisen? Und Haman sprach zu dem König, der Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet, und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs. Und man bekleide den Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, und man lasse ihn auf dem Ross durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her. Also wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König gefallen hat. Da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Kleid und das Ross, wie du gesagt hast, und tue so mit Mordecai, dem Juden. Tja, warum sagt wohl der König mit Mordecai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt? Lass nichts ausfallen von allem, was du gesagt hast. Und Haman nahm das Kleid und das Ross und er bekleidete Mordecai und ließ ihn durch die Straßen der Stadt reiten und rief vor ihm her, also wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König gefallen hat. Ja, Hamans Hass auf Mordecai ersinnt sich das Werkzeug seines eigenen Untergangs. Ja, es ist Hamans Bosheit, Hamans Hass auf Mordecai, denkt sich das Werkzeug seines eigenen Untergangs aus. Und so sorgt Gott in seiner gerechten Regierung dafür, dass das Maß, mit dem wir messen, wird uns zugemessen werden. Es gibt kein gerechteres Recht als eben die sogenannte Jus Talionis, so heißt das. Das ist das Recht der Wiedervergeltung, dass einem genau das angetan wird, was man selbst getan hätte oder zu tun gedachte. Nun angenommen, Haman würde sich beklagen und sagen, das ist aber nicht recht, mich an einen so hohen Galgen zu ziehen. dann würden wir ihn fragen, ja, du fandst es doch recht, dass man das tut mit einem anderen. Oder? Ja, stimmt. Und so wird der Mund der Bosheit und des Bösen gestopft werden, indem mit dem Mittel, das der Böse sich ausdenkt, er selbst erniedrigt wird. Und wir sehen, dass an mehreren Stellen wird das in der Bibel deutlich, schlagen wir eine Stelle auf aus dem Psalmen, Psalm 7, Psalm 7, Verse 14 und 15. Siehe, er ist in Geburtswehen mit Unheil und schwanger mit Mühsal, gebiert er Falschheit. Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, er ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat. Er kann sich nicht darüber beschweren, wenn er unten am Boden der Grube liegt. Denn er wollte ja, dass andere reinfallen, jetzt ist er selbst reingefallen. Wir sehen in Hebräer Kapitel 2, Vers 14, dieses gleiche Prinzip. Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er gleicherweise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Der Satan stiftete die Menschen an, den Herrn hinzurichten, zu verurteilen und hinzurichten, ihn zu töten. Und damit hat er sich selbst vernichtet. Durch den Tod hat der Herr den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Gleichzeitig sinnt sich dieser Haman das Mittel aus, durch das sein größter Feind geehrt werden muss. Er sinnt sich, malt sich ja genau aus, wie der Mann geehrt werden müsste, den der König ehren muss. Nun, er kann ja niemand anders denken als an sich selbst. Und Matthew Henry sagt zu dieser Stelle, Self-Admirers and Self-Flatterers are really Self-Deceivers. Selbstbewunderer und Selbstschmeichler sind in Wahrheit Selbstbetrüger. Und er ist ja maßlos. Maßlos in dem, was er fordert. Diese maßlosen Ehrungen, die er sich ausdenkt. Und er ist völlig davon überzeugt, das alles habe ich verdient und nichts weniger. Bis zur Krone des Königs. Eigentlich wäre ich der bessere König. Pech, dass ich jetzt nicht der bin. Pech für Persien, aber es ist halt nun mal so. Aber eigentlich müsste ich dieser Mann sein. Und er muss sich das oft ausgemalt haben, wie man ihn einmal ehren müsste. Denn er hat so schnell die Antwort bereit. Er muss ja nicht einmal lange darüber nachdenken. Und so muss er sich also das Mittel selber aussinnen, durch das sein größter Feind geehrt wird. Denn Mordecai wird genau auf diese Weise geehrt und durch die Straßen von Susa geführt. Nun, das Gleiche hat ja der Teufel auch getan. Er gab den Menschen diesen Anschlag ein, obwohl es natürlich gemäß Gottes Vorsatz geschah. Aber hier sehen wir wieder, wie Gottes Vorsatz von Gott so verfügt und bestimmt, er muss am Holz hängen, als ein Verfluchter, zusammentrifft mit der freien Wahl des Menschen. Der Mensch wählt es, wir bringen ihn um und richten ihn hin. Und das trifft miteinander zusammen und die Menschen sind es, die Jesus kreuzigen und das ist ihre Schuld und doch erfüllen sie damit Gottes Ratschluss. Sie waren natürlich von Satan angetrieben, angestiftet. Wir lesen, Satan erfüllte das Herz des Judas, den Herrn zu verraten. Und so sinnt sich der Feind das Mittel aus, auf dem der Herr einst mehr geehrt werden soll und wird als durch irgendein anderes. Denn was ist es, was wir an unserem Herrn mehr bewundern und rühmen als seinen Kreuzestod? Dass er diesen Weg ging und bereit war, zur Sünde gemacht zu werden, sich von Menschen fassen zu lassen, verurteilen zu lassen, hinaustreiben zu lassen vor die Stadt, ein Kreuz zu schleppen, an dieses Kreuz geschlagen zu werden, zum Schauspiel gemacht zu werden für ganz Jerusalem. Das ist es ja, was wir an ihm bewundern, weswegen wir ihn anbeten, ihn rühmen. Das ist sein wahrer Ruhm, seine Erniedrigung. Und so wendet Gott wirklich die Bosheit des Bösen und lässt es auf seinen eigenen Kopf zurückfallen. Fragen wir uns noch, was wohl im Herzen Mordekais vorgegangen sein wird, während er so geehrt wurde. Lesen wir die Verse bis zum Schluss des Kapitels. Und Mordekai kehrte zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte nach seinem Hause traurig und mit verhülltem Haupt. Und Haman erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seresch zu ihm: Wenn Mordekai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs herbei und führten Haman eilends zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Ja, wir sehen hier steht dieser Satz: Mordekai kehrte zum Tor des Königs zurück. Und dieser Satz spricht Bände über den Charakter Mordekais. Mordekai ließ sich das alles über sich ergehen, aber in seinem Herzen dachte er die ganze Zeit: Was wird jetzt mit Esther und mit der Bitte, die sie beim König vorbringen muss? Was wird aus meinem Volk? Und das zeigt sich daran, dass kaum ist die Sache vorbei, kehrt er sofort dahin zurück, wo er war, und sitzt da, business as usual, zurück zur Tagesordnung, wartet auf den Ausgang dieser Sache. Das ist sein höchster Kummer. Nicht wie er geehrt werden kann, sondern sein höchster Kummer ist das Wohl seines Volkes. Und Mordekai soll ja nachher ein Mächtiger werden. Er wird der Zweite sein nach dem König. Und dann wird er wirklich das Wohl seines Volkes suchen, auch dann noch. Und so wurde auch Mordekai durch Erniedrigung, durch Not und durch Drangsal zubereitet, dass er wirklich das Wohl seines Volkes suchte, dass ihm das wichtiger war als seine eigene Ehre und sein eigener Ruhm. Und wenn wir hier lesen, dann kommt uns das irgendwie ganz faul vor, was da seine Frau und seine Freunde sagen. Ja, wenn Mordekai ein Jude ist, dann wird es vor ihm nicht bestehen. Die wussten ja vorher, dass er ein Jude war. Natürlich wussten sie es. Mordekai hörte ja, Haman hörte ja, dieser Mordekai verneigt sich vor mir nicht, weil er ein Jude ist. Was, dieser Jude, was fällt dem ein? Sein Kopf und sein ganzes Volk wird das kosten. Und so wussten sie das natürlich. Und das zeigt uns, dass eigentlich die Gottlosen, sie wissen eigentlich, was sie tun, wenn sie sündigen. Sie sündigen mit Willen. Sie sündigen mit Willen. Es ist ihnen nichts Neues, wenn ihnen dann gesagt wird: Wenn du das getan hast, dann fällt das Gericht auf deinen Kopf. Sie wissen es von Anfang an. Sie wissen es dann natürlich auch, wenn es schon zu spät ist. Und während sie so noch mit ihm reden, kommen die Kämmerer des Königs herbei und führen Hamans eilends zum Mahl. Vielleicht hat er sich jetzt noch einmal Hoffnungen gemacht. Oh, jetzt werde ich doch noch zum Mahl geholt. Dann war das einfach irgendwie so eine Sache. Der König hatte da seine Laune, soll er sie gehabt haben. Mordekai soll seine Freude gehabt haben. Aber jetzt kommt es doch noch besser. Noch einmal zum Mahl. Nur der König und die Königin und ich. Und er meint, er sei gerufen worden, um geehrt zu werden. Er ist aber diesmal gerufen worden, um in seiner Bosheit bloßgestellt zu werden. Morgen fahren wir weiter an dieser Stelle.